Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.5 billion back to our customer owners over the last 9 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Ganz egal, ob für die Leistungsfähigkeit beim Sport, die Konzentration im Job, das Immunsystem, vor allem in der kalten Jahreszeit, oder aber auch einfach für bessere Laune im Alltag. Guter Schlaf ist unerlässlich und den gibt's jetzt bei Emma während der Black Friday-Wochen mit nur einem Klick. Zugegeben, ich gehe, wenn es um die Zeit geht, die man jede Nacht im Bett verbringen sollte, mit meinen 4 bis 6 Stunden Schlaf pro Nacht nicht unbedingt als gutes Beispiel voran. Aber ich arbeite dran und gelobe Besserung. Und gefühlt ist mir die Zeit, die ich dann im Bett verbringe, gerade weil sie eben oft so gering ist, umso wichtiger. Weil wenn ich dann einmal liege, dann will ich gut liegen. Und wie man sich bettet, so liegt man, was mich zurück zu Emma führt. Ich bette mich nämlich zurzeit auf einem Emma Elite Airgrid Topper. Und da liegt es sich, so viel kann ich euch sagen, ausgesprochen gut. Denn wie viele andere Emma-Matratzen sorgt auch der Topper für eine angenehme Temperatur. Er stützt den Körper an genau den richtigen Stellen und erfolgt sanft jeder Bewegung, ohne dabei zu weich zu sein. Aber Emma hat neben Toppern und Matratzen noch weitaus mehr zu bieten, denn dort findet ihr alles rund ums Thema Schlaf, angefangen von Betten bis hin zu Kissen, Decken und weiteren Lifestyle-Produkten. Und wenn ihr eure Schlafsituation aufs nächste Level bringen wollt, dann ist jetzt genau die richtige Zeit dafür. Denn bei Emma spart ihr in den Black Friday-Wochen schon jetzt bis zu 50%, zum Beispiel auf den Elite Airgrid Topper, von dem ich euch eben erzählt habe. Und ihr bestellt absolut risikofrei, denn ihr könnt bis zu 100 Tage lang Probe schlafen. Auf den Matratzenkern habt ihr 10 Jahre Garantie und die Lieferung sowie die Mitnahme bei Rückgabe sind kostenlos. Und wenn ihr bei eurer Bestellung dann noch unseren Code Stimm im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben angebt, dann bekommt ihr bei Emma nochmal weitere 5% auf den Rabatt on top. Und wenn das kein mega Black Friday Deal für exzellenten Schlaf ist, dann weiß ich auch nicht. Alle Infos zu dem Angebot, den Link zu Emma und unseren Code findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Wir bedanken uns bei Emma und hier geht's jetzt weiter mit der Folge. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise.
Mein Name ist Pia.
Und wir sind die Stimmen,
die ihr gerade im Kopf habt.
Wow, wir haben es geschafft.
Ja, aber wirklich, jetzt mal nach langer Zeit mal wieder reibungslos und ohne Durcheinander. Ja. Und wir haben uns nicht besprochen.
Genau, es kam jetzt on the fly.
So ist es.
Wir beschäftigen uns hier mit True Crime, den Abgründen der menschlichen Psyche, unerklärlichen Mysterien und eigentlich alles, was einem eine Gänsehaut beschert, was natürlich super passend zu der aktuellen Jahreszeit gerade ist. Es ist endlich Oktober. Die Spooky Season ist da.
Genau.
Es herbstet sehr draußen. Und ich bin sehr happy. Ich freue mich sehr auf die Muckel-Jahreszeit. Und ich sage euch, ich denke, also zumindest der Anfang des heutigen Falls ist sehr stimmungsvoll, passt wie die Faust aufs Auge, ist scheiße creepy. Aber ein True-Crime-Fall, deswegen, es wird nach hinten auch sehr grausam.
Und ihr möget bitte auch hier die Triggerwarnung sehr beachten.
Genau.
Vielen Dank.
So, ja, das auch. Aber eine Sache vorweg, dieser Fall, den ich euch heute mitgebracht habe, ist derartig abgefahren, dass der sich über die Jahre zu einer regelrechten urbanen Legende weiterentwickelt hat. Und beziehungsweise, ich verstehe es auch immer nicht, du hast schon eine Sache, die real passiert ist und die so abgedreht ist, dass es filmreif wäre, dass man sich denkt, das kannst du, also das hättest du dir auch nur ausdenken können eigentlich. Und dann wird das trotzdem noch weiter gesponnen und verkrassert und irgendwie dann wird noch mehr daraus gemacht.
Verkrassert ist ein schönes Wort.
Verkrassert ist ein schönes Wort, ja. Und sehr fachmännisch.
Ja, absolut.
Naja, aber ihr wisst, was gemeint ist. Und genau das ist über die Jahre mit diesem Fall passiert. Es kursieren etliche Fehlinformationen. Das fängt mit bei den Namen der Betroffenen an. Da gibt es also in vielen Fallschilderungen heißen die ganz anders und so, weshalb ich da am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hatte, Weizen von der Spreu zu trennen und zu gucken, was ist jetzt wirklich real und was ist irgendwie dazu gedichtet oder verändert worden, einfach für einen dramaturgischen Effekt. Und bin dann über einen britischen Autoren gestolpert, der sich sehr, also Journalist und Autor, und der hat sich sehr intensiv mit diesem Fall beschäftigt und irgendwie auch mit über 30 Leuten, die involviert waren, gesprochen, also auch mit den Opfern, mit den Angehörigen, mit Polizei, mit Zeugen. Also der hat sich, der ist da wirklich der Sache auf den Grund gegangen und
hat richtig Primärquellen aufgetan.
Genau, hat Primärquellen aufgetan, hat auch ein Buch über den Fall geschrieben. Das konnte ich online aber nirgendwo finden, weshalb ich ihm persönlich geschrieben habe und er war auch so lieb, mir zu antworten. Joe Turner heißt der gute Mann und hat mir eben geschrieben, dass eine Dokumentation in Planung ist zu dem Fall und weshalb er das Buch noch nicht veröffentlichen durfte, weil das diese Story, die er geschrieben hat, für die Doku benutzt werden soll, also rechtliches Gedöns. Er aber halt eben, ja, jetzt ja aber dazu bereit erklärt, mir so viele Fragen zu beantworten, wie ich nun mal möchte. Und das ist ein sehr netter Kontakt gewesen. Deswegen hier an dieser Stelle Shoutout an Joe Turner.
Super, der hat
auch,
cool.
Voll cool. Der hat auch über ganz viele andere True-Crime-Fälle Bücher geschrieben, die dann auch veröffentlicht wurden, nur gerade in dem Fall, weil er halt scheinbar der Einzige ist, der sich wirklich bemüht hat, da die Wahrheit von den ganzen Märchen zu trennen, soll eben seine Primärquellensammlung als Dokumentation benutzt werden.
Ja, dann freuen wir uns schon mal auf die Doku, würde ich sagen.
Voll. Mhm. Ich verlinke seine Seite auch in der Folgenbeschreibung, da könnt ihr euch mal durchstöbern und bin jetzt doch guter Dinge, die Spreu von dem Weizen getrennt zu haben.
Ja, super cool. Ich finde es halt mega, dass du da jetzt wieder so investigativ ein bisschen unterwegs warst und diese Menschen einfach.
Joe Turner mehr als ich.
Naja, gut, aber ich meine, du hast zumindest da eine Quelle angezapft, die sich eben mit Primärquellen beschäftigt hat und das finde ich sehr, sehr cool. Das ist so spannend wie schwierig und immer zu hoffen, man bekommt mal eine Antwort und so, ne? Aber wie cool, dass das in dem Fall geklappt hat. Mega.
Voll. Ich habe mich auch richtig über eine Antwort gefreut. Ja. Er hat auch jede Menge Bildmaterial und da wollte ich auch nochmal fragen, ob wir davon vielleicht was benutzen können oder so. Also, das seht ihr dann ja aber auf Instagram, auf podcast.stimme im Kopf, wie erfolgreich das war. Yes. So, genau, ja. Aber so viel vorweg. Also, wenn ihr irgendwie andere Quellen über diesen Fall bemüht, seines YouTube-Videos von anderen Creatoren oder so und ihr hört auf einmal komplett andere Namen, nicht wundern, das ist tatsächlich der Berichterstattung über diesen Fall geschuldet. Und laut Joe Turner waren es damals sogar teilweise auch die Medien selbst, die jetzt nicht die Namen verändert haben, aber die halt Dinge echt anders dargestellt waren, als sie eigentlich waren. Und man muss definitiv sagen, so wie sie waren, waren sie schlimm genug.
Ja, ja,
also
total.
Der Fall hätte es absolut nicht nötig gehabt. Aber gut, so ist es nun mal.
Krass, ich bin gespannt, was du da ausgearbeitet hast.
Leute, ich sag's euch, dimmt das Licht, muckelt euch ein, macht euch eine Kerze an. Das wird jetzt ein bisschen eerie. Mhm. Bisschen gruselig auch. Mhm. Aber auch sehr stimmungsvoll.
März 1986. Draußen liegt die winterliche Kälte schwer über Townsend, Massachusetts. Drinnen in einem abgedunkelten Zimmer hocken drei Schwestern dicht beieinander. Tina, Karen und Kathy Bowen. Vor ihnen flackern Kerzen, deren Flammen durch die Finsternis zu tanzen scheinen, sobald der Wind durch die Ritzen des alten Hauses pfeift. Am heutigen Abend haben sie sich hier zusammengefunden, um eine Seance abzuhalten. Kontakt aufnehmen wollen sie mit ihrer Mutter, die wenige Monate zuvor den langen und beschwerlichen Kampf gegen den Krebs verloren hatte. Die Trauer hatte sich wie eine bleierne Decke über ihr Leben gelegt. Der Anruf im Jenseits soll Trost verschaffen, Antworten liefern, Hoffnung schenken. Sie schließen die Augen, halten sich an den Händen und stellen Fragen, hoffen auf ein Zeichen. Zuerst geschieht nichts, nur das Knistern der Kerzen und das Heulen des Windes. Doch dann, ganz plötzlich, ertönt ein Geräusch und lässt die drei Mädchen zusammenzucken. Ein dumpfes Klopfen. Es kommt aus der Wand hinter ihnen. Tina, Karen und Kathy halten inne und sehen sich um. Doch ist nichts und niemand zu sehen. Zögernd stellen sie eine weitere Frage. Wieder das Klopfen. Diesmal lauter. Als wäre es eine Antwort. Als würde jemand oder etwas tatsächlich auf ihre Fragen reagieren. Nach kurzem Staunen wird die Faszination von auflodernder Panik übermannt. Hastig pusten die Mädchen die Kerzen aus, verabschieden sich von dem, was sie für den Geist ihrer Mutter halten, und ziehen sich in ihre Betten zurück, wo sie bis zu den Ohren zugedeckt verängstigt der Stille lauschen. Wieder das Klopfen. Egal wie lange die Mädchen abwarten, es verstummt einfach nicht. Weder in dieser Nacht noch in einer der nächsten. In den kommenden Wochen und Monaten häufen sich seltsame Vorkommnisse im Haus der Bowens. Möbel stehen plötzlich anders, Bilderrahmen liegen am Boden, Schubladen sind geöffnet und die Kleidung liegt überall in den Schlafzimmern verstreut. Es ist, als würde eine unsichtbare Präsenz durch das Haus wandeln. Das ist zumindest die einzige Erklärung, die Tina, Karen und Kathy für das, was in ihrem Zuhause vor sich geht, finden. Doch die chaotische Natur des Spuks gibt ihnen zu denken. Was, wenn sie mit der Seance nicht den sanftmütigen Geist ihrer verstorbenen Mutter, sondern etwas viel Dunkleres heraufbeschworen haben? Was, wenn es ein Dämon ist? Zutiefst beunruhigt und verängstigt beichten die drei Schwestern ihrem Vater Frank von den Ereignissen. Er reagiert, wie wohl die meisten Eltern in seiner Situation reagieren würden. Er hält die von den Mädchen geschilderten Beobachtungen für herankeimende Pflanzen einer blühenden Fantasie, getrübt durch Gefühle der Trauer, und tut die Worte seiner Töchter als Hirngespinste ab. Doch schon bald wird ihn die Erkenntnis treffen, dass das, was in seinem Haus umhergeht, sehr wohl real und leibhaftig ist. Auch nachdem Familienoberhaupt Frank in die unheimlichen Phänomene eingeweiht wurde, finden diese kein Ende. Über Monate hinweg geht der Spuk weiter und die bizarren Vorfälle häufen sich. Eines Nachts schreckt eine der Schwestern aus dem Schlaf. Benommen greift sie sich ins Gesicht und bemerkt, dass es mit Brotkrümeln bestreut ist. Irgendjemand muss in ihrem Zimmer gestanden haben, während sie schlief, direkt neben ihrem Bett. Ein anderes Mal betreten die Mädchen das Schlafzimmer ihres Vaters. Und auf dem Ehebett liegt das Hochzeitskleid ihrer verstorbenen Mutter sorgfältig ausgebreitet. An der Wand daneben stehen die Worte »Heirate mich« mit Rasierschaum geschrieben. An einem weiteren Tag ist es eine Spur aus Pennies, die sie quer durch das Haus bis hinunter in den Keller lockt. Und dann ist da noch das unschöne Erwachen an jenem Morgen, an dem die Schwestern das Badezimmer betreten und feststellen müssen, dass jemand in die Badewanne uriniert hat. Die Geister, die die Bowen-Töchter riefen, scheinen sich mehr und mehr zu etwas Wahrhaftigem zu manifestieren. Dabei ist es nicht so, als würde die Familie die Dinge einfach so geschehen lassen. Dutzende Male haben sie das Haus, nachdem der Geist wieder in Erscheinung getreten ist, abgesucht, in jeden Schrank und hinter jede Gardine geguckt. Doch von einem Eindringling keine Spur. Sicher ist nur, was oder wer auch hinter diesem Spuk steckt, scheint mehr und mehr mit den heimgesuchten Seelen kommunizieren zu wollen und das Katz-und-Maus-Spiel auf perfide Weise zu genießen. Denn die unheimlichen Botschaften häufen sich. Wieder im Keller finden sie in großen weißen Lettern, abermals aus Rasierschaum, die Worte »Ich bin in deinem Zimmer. Komm und finde mich.« Doch gefunden haben die Bowens nichts und niemanden. Wochen später taucht eine weitere Nachricht auf. Ich bin wieder da. Finde mich, wenn du kannst. Tina ist allein, als sie diese Worte entdeckt. Ihr Vater ist nicht zu Hause. In Panik rennt sie zu den Nachbarn und ruft von dort aus ihren Vater bei der Arbeit an. Frank kommt sofort nach Hause, darum bemüht, seine aufgebrachte Tochter zu beruhigen. Noch immer fest davon überzeugt, dass all die Dinge, von denen sie ihm erzählt, nur in ihrem Kopf existieren, oder gar, dass sie selbst für den Vandalismus im Haus verantwortlich ist, verspricht er ihr professionelle Hilfe. Doch der Schriftzug an der Wand aus Rasierschaum gezogen, den kann selbst er nicht leugnen. Er ist unübersehbar und real. All diese Dinge geschehen nicht jede Nacht, aber oft genug, um die Mädchen in ständiger Angst zu halten. Oft genug, um die Paranoia vor einer unsichtbaren Bedrohung so groß werden zu lassen, dass sie allgegenwärtig ist. Eines Nachts wird Tina von einem heftigen Gewitter aus dem Schlaf gerissen. Der Donner grollt und Regen peitscht unerbittlich gegen die Scheibe ihres Schlafzimmers. Da an Schlafvorst nicht mehr zu denken ist, verlässt sie ihr Zimmer und läuft durch das dunkle Haus in Richtung Bad. Für den Bruchteil einer Sekunde erhellt ein greller Blitz die Küche, in die Tinas Blick vom Flur ausfällt. Doch das, was sie sieht, lässt sie in ihrer Bewegung einfrieren. Da am Küchentisch sitzt die dunkle Silhouette einer Gestalt, vollkommen regungslos und wartend. Die aufkommende Panik lässt sie sich aus ihrer Starre befreien. Wie von der Tarantel gestochen, stürmt Tina zurück in ihr Schlafzimmer, wo sie sich für den Rest der Nacht unter der Bettdecke versteckt, während das Unwetter draußen tobt. Doch mit der Zeit wird der Regen an den Fenstern leiser, das Donnern verstummt, und am nächsten Morgen sind die Ereignisse der letzten Nacht nur eine weitere verblasste Erinnerung, wie aus einem Albtraum. Die Monate ziehen ins Land, ohne eine merkliche Verbesserung der Situation. Nach einem kurzen Sommer färben sich die Blätter an den Bäumen allmählich rot. Die Natur schmückt sich mit ihrem Herbstgewand, während sich goldenes Licht über die Straßen des verträumten Städtchens Townsend senkt. Die Tage werden kürzer, die Abende kühler. Es ist der 8. Dezember 1986. Frank kommt gemeinsam nach einem langen Wintertag mit seinen drei Töchtern nach Hause. Es dämmert bereits, als sie die Haustür öffnen. Doch schon nach den ersten Schritten in die vertrauten Räume wird klar, nichts ist mehr so, wie sie es verlassen haben. Möbel sind durch die Zimmer geschoben, Kleidungsstücke liegen überall auf dem Boden verstreut. Es wirkt, als hätte ein Sturm durch das Haus gefegt, nur dass die Fenster und Türen verschlossen sind. Frank presst die Lippen zusammen. Für ihn gibt es nur eine Erklärung: die Mädchen. Streng stellt er sie zur Rede, beschuldigt sie, Chaos angerichtet zu haben. Doch die Schwestern protestieren, vehement, beinahe panisch. Sie schwören, sie hätten mit all dem nichts zu tun. Es sei der Dämon gewesen, sagen sie. Der Spuk, den sie heraufbeschworen hatten. Franks Geduldfaden reißt. Laut und voller Zorn erklärt er, dass er ihre Ausreden nicht länger hinnehmen werde. Er stößt Türen auf, stürmt von Raum zu Raum, als könne er mit seiner Wut die Wahrheit aus den Wänden treiben. »Wenn ihr es nicht wart«, brüllt er, »dann muss es ein Einbrecher gewesen sein. Na los, zeig dich!« Der Ausruf hallt durch das Haus, gefolgt von seinen Schritten, schwer und entschlossen. Dann reißt Frank die Tür des Wandschranks im Flur auf und erstarrt. Vor ihm steht ein junger Mann, kaum älter als seine Tochter Tina. Sein Gesicht ist schwarz bemalt, die Augen wirken tiefer und dunkler, als sie sein dürften. Das Haar hat er zu spitzen Stacheln nach oben gegelt und in den Händen hält er ein Beil. Für einen endlosen Moment herrscht Stille. Frank glaubt, seinen Augen nicht zu trauen. Doch zum ersten Mal ist die Gefahr real, greifbar. Der Unbekannte taxiert die Familie, das Beil so fest mit den Händen umklammert, dass die Knöchel unter der fahlen Haut hervortreten. Dann befiehlt er mit kalter Stimme, sie alle sollen in das Schlafzimmer im ersten Stock gehen und sich dort einschließen. Frank zögert. Er weiß, dass er unbewaffnet keine Chance gegen diesen Eindringling hat. Trotz des geringen Alters ist er von hochgewachsener und athletischer Statur. Mit klopfendem Herzen und Widerwillen in der Brust gehorcht er und treibt seine Töchter vor sich die Treppe hinauf. Im Schlafzimmer verriegelt er hastig die Tür, schiebt Möbel davor, weil ein Schloss nicht genug ist, wenn auf der anderen Seite ein Irrer mit einem Beil sein Unwesen treibt. Dann reißt er das Fenster auf und hilft den Mädchen hinaus in die kalte Dezembernacht. Tina rennt über die Straße. Ihr schneller Atem zeichnet Wolken in die eisige Luft, nackte Füße schlagen auf den gefrorenen Asphalt. Am Haus der Nachbarn angekommen, ruft sie die Polizei. Doch als die Beamten schließlich am Haus der Familie Bowen eintreffen, ist der unheimliche Eindringling spurlos verschwunden. In all der Panik ist der Familie jedoch ein entscheidendes Detail entgangen. Sie alle kennen den Mann, der sich Zutritt zu ihrem Haus verschafft hat. Jeder von ihnen hat ihn schon mindestens einmal gesehen. Sie haben mit ihm gesprochen, ihn bei sich willkommen geheißen, sogar gemeinsam mit ihm zu Abend gegessen. Mit dem bemalten Gesicht und den bizarr nach oben gegelten Haaren erkennen sie den Fremdgeglaubten nicht und es wird ein weiteres Zusammentreffen nötig sein, bis der Groschen fällt.
Für die Bones ist der gesichtslose Eindringling mit einem Beil in der Hand für den Moment nicht mehr als eine unberechenbare Bedrohung. Ein Irrer, der ihren persönlichen Raum mit Füßen tritt, in ihren eigenen vier Wänden ein- und auszugehen scheint, als wäre er ein stummer Untermieter. Mehr Informationen können sie der Polizei zum aktuellen Zeitpunkt nicht geben. Als diese nach einem wenig erfolgreichen Einsatz wieder abgerückt ist, bleibt eine drückende Stille im Haus zurück. Tina, Karen, Kathy und Frank sitzt die Angst im Nacken. Es ist, als würden unsichtbare Augen aus den Wänden ihren Körpern anhaften. Egal wohin man geht, hinter jeder Ecke könnte Gefahr lauern. Unter diesen Umständen liegt der Familie nichts ferner, als die Nacht in ihrem Haus zu verbringen. Gemeinsam steigen Frank, Kathy, Karen und Tina in den Wagen und fahren nach Fitchburg zu Franks ältester Tochter, um dort für eine Weile unterzukommen. Das einst vertraute Zuhause bleibt leer zurück, verdunkelt, mit der unheimlichen Gewissheit, dass dort etwas lauert, das nicht dorthin gehört. 2 Tage sind vergangen, seit die Familie in einer Nacht- und Nebelaktion ihr Zuhause verlassen hat. Am 10. Dezember kehren Frank und seine 3 Töchter in das Eigenheim zurück. Sie brauchen Kleidung und ein paar persönliche Dinge, wenigstens das Nötigste. Und außerdem, wie wahrscheinlich ist es schon, dass der Eindringling zurückkehrt, nachdem man ihn auf frischer Tat ertappt hat? Doch kaum biegt Frank in die Einfahrt, gefriert ihm das Blut in den Adern. Durch eines der Fenster fällt sein Blick ins Innere des Hauses und von dort starrt ihm ein Gesicht entgegen. Ohne zu zögern, wendet er den Wagen und fährt zu den Nachbarn. Von dort wählen sie die Nummer der Polizei. Als die Beamten wenig später das Haus betreten, finden sie erneut Chaos vor. Möbel sind umgestoßen, Schubladen ausgeleert, der Boden übersät mit Kleidungsstücken. Im Wohnzimmer entdecken sie ein Foto von Tina, das an der Wand hängt. Mitten in ihrem Gesicht steckt ein Küchenmesser. Daneben steht in krakeliger Schrift mit Filzstift an die Wand geschmiert: Ich bin noch immer hier. Komm und finde mich. An einer anderen Wand lesen die Beamten: Ich werde euch alle töten. Im Keller des Hauses angekommen, bemerkt einer der Polizisten eine lose Wandplatte, hinter der einige Rohre des Hauses verlaufen. Als er sie vorsichtig zur Seite schiebt, fällt sein Blick auf einen Haufen Kleidung, der direkt vor ihm liegt. Er greift hinein und räumt einiges davon beiseite und hält plötzlich einen menschlichen Arm in der Hand. Mit einem Ruck zieht er den dazugehörigen Körper hervor. Vor ihm steht der junge Mann, der Familie Bowen bereits 2 Tage zuvor aus ihrem Wandschrank entgegenkam. Sein Gesicht wirkt schweißnass, seine Haare sind zerzaust und in seiner Faust hält er einen schweren Schraubenschlüssel wie eine Schlagwaffe. Die Beamten nutzen den Überraschungsmoment und schaffen es, den Halbstarken zu überwältigen und ihm Handschellen anzulegen. Auf der Wache können sie dann mehr über seine Identität herausfinden. Der Name des Unbekannten lautet Daniel LaPlante, 17 Jahre alt, wohnhaft in Townsend, im Haus seiner Mutter etwa 8 Meilen vom Haus der Bowens entfernt. Als Tina diesen Namen hört, wird ihr schlagartig klar, wer der Dämon wirklich ist und dass sie ihm bereits zuvor begegnet war. Daniel LaPlante wird am 15. Mai 1970 in Townsend, Massachusetts geboren. Seine Eltern heißen Claude und Elaine. Doch schon früh ist sein Leben von Gewalt geprägt. Seit seinem 2. Lebensjahr wird er von seinem Vater geschlagen und misshandelt. Schläge, Anschreien und Demütigungen gehören zum Alltag. Laut einigen Quellen ist Claude sogar überzeugt, dass Daniel gar nicht sein eigenes Kind sei. Ein Verdacht, der sich zu einem viel späteren Zeitpunkt sogar bewahrheiten wird. Als Daniel 4 Jahre alt ist, im Jahr 1974, wird Claude verhaftet, weil er eine Frau vergewaltigt hat. Nach seiner Entlassung bleibt Elaine noch ein weiteres Jahr mit ihm zusammen. Warum, darüber lässt sich heute nur spekulieren. Vielleicht war es Angst, vielleicht das Gefühl, keine Alternative zu haben. Sie war eine junge Mutter, allein verantwortlich für ihre Kinder und wusste möglicherweise nicht, wohin. Schließlich zieht Elaine zu ihrer Schwester und reicht doch die Scheidung ein. Claude versucht daraufhin, das alleinige Sorgerecht für Daniel zu bekommen, doch aufgrund seiner Vorstrafen und seines gewalttätigen Verhaltens entscheidet das Gericht dagegen. Am 4. November 1977 erhält Elaine also das alleinige Sorgerecht für Daniel und seine 3 Geschwister. Kurz darauf heiratet sie erneut einen Mann namens David Moore. Daniels Entwicklung wirkt anfangs so, wie man es bei einem Kind erwarten könnte, das unter schwierigen Umständen aufwächst.
kein Benehmen, schlechte Noten, aggressives Verhalten gegenüber Mitschülern. Doch je älter er wird, desto auffälliger und problematischer wird sein Verhalten. Während seiner letzten Schuljahre schwänzt er häufig den Unterricht, fällt durch Prüfungen oder sorgt mit Disziplinproblemen dafür, dass er immer wieder die Schule wechseln muss. Ehemalige Freunde berichten später, dass Daniel bereits mit 12 Jahren zu stehlen begann. Bald darauf folgten Tierquälereien und Brandstiftungen. All diese Taten begeht er nicht allein, sondern im Verband einer kleinen Clique. Nur durch die Aussagen jener, die irgendwann auf dem Weg des Älterwerdens die Kurve gekriegt haben, wird später überhaupt bekannt, was Daniel in jungen Jahren so alles getrieben hat. Ihm selbst war es lange Zeit gelungen, diese Seite von sich zu verbergen. Zumindest bis zu seiner Verhaftung 1986. Die wenigen Menschen, die ihm etwas näher standen, sagen später aus, er habe schon immer etwas Bedrohliches an sich gehabt. Äußerlich gibt er sich wie ein typischer Jugendlicher seiner Zeit. Er hört Heavy Metal und schaut gern Horrorfilme. Gewohnheiten, die zwar oft kritisch beäugt werden, aber nicht automatisch Anlass zur Sorge sind. Auffälliger wirkt dagegen, dass er, egal wohin er geht, Pornohefte mit sich herumträgt oder seine auffällige Faszination für Relikte aus der NS-Zeit. Während seiner Zeit an der St. Bernards High School sucht Daniel aufgrund seiner schlechten schulischen Leistungen regelmäßig einen Psychiater auf. Mit 15 Jahren wird bei ihm eine Lernschwäche, Dyslexie sowie Hyperaktivität diagnostiziert. Das, was man heute als ADHS bezeichnen würde. Zu einem sehr viel späteren Zeitpunkt wird Daniel behaupten, von seinem leiblichen Vater, seinem Stiefvater und sogar von seinem Psychiater sexuell missbraucht worden zu sein. Beweise dafür gibt es nicht, was nicht zuletzt in der Natur der Sache liegt, da sich Delikte dieser Art nun einmal schwer nachweisen lassen. Wenn ein Verdacht erhoben wird, muss dieser ernst genommen werden. Doch in Daniels Fall kommt erschwerend hinzu, dass er bereits früh dafür bekannt war, die Wahrheit zu verdrehen oder zu lügen. Er ist also nicht unbedingt ein glaubwürdiger Zeuge seiner eigenen Geschichte. Mit der Pubertät treten andere Probleme in den Vordergrund. Daniel entwickelt die Angewohnheit, junge Frauen in der Öffentlichkeit zu betatschen. Zusammen mit einem Freund lädt er Mädchen in dessen Elternhaus ein, nur um sie dort zu bedrängen und zu belästigen. Unter Gleichaltrigen erhält der Dachboden dieses Hauses bald einen berüchtigten Namen, den Rape Attic. Nur eine junge Frau meldet sich später bei der Polizei. Sie schildert, dass Daniel und sein Freund sie eingeladen hätten und dass die beiden sie im Haus des Freundes belästigten. Zwar durchsucht die Polizei den Dachboden anschließend, vermutlich in der Erwartung, dort Drogen zu finden, doch können sie keine belastenden Hinweise finden. Es steht Aussage gegen Aussage und die Tat bleibt ungesühnt. Etwa um 1985, im Alter von 15 Jahren, beginnt Daniel schließlich seine erste Einbruchserie. Manchmal stiehlt er Dinge, manchmal verrückt er nur Möbel oder hinterlässt Chaos. Und wieder andere Male steht er einfach nur still da und beobachtet. Für ihn ist es der Nervenkitzel, das Gefühl, unentdeckt in die Privatsphäre Fremder einzudringen, das sein Verhalten motiviert. Zudem ist er fasziniert von kriminellen Berühmtheiten. Charles Manson etwa, der seine Anhänger ebenfalls dazu brachte, in Häuser einzubrechen, scheint eine regelrechte Vorbildfunktion für ihn zu haben. Auch Daniel will Grenzen überschreiten, Regeln brechen und Macht auskosten. 1986 mit 16 Jahren richtet sich seine Obsession dann erstmals auf ein ganz konkretes Ziel. Die 15-jährige Tina Bowen. Wir haben euch ja jetzt schon eine ganze Weile nichts mehr von unseren heißesten Koro-Empfehlungen erzählt und ich könnte gehypter nicht sein, dass sich das heute endlich wieder ändern wird. Und weil bei mir einfach komplett das Herbstfieber überhand genommen hat, werden sich alle heutigen Empfehlungen rund um den Herbst und die Spooky-Season drehen. Wir wollen damit einfach sicher gehen, dass ihr jetzt zur kalten Jahreszeit optimal versorgt seid und den Oktober damit so richtig genießen könnt mit allem, was dazu gehört. Und da darf das Pumpkin-Spice-Gewürz allem voran schon mal nicht fehlen. Ich benutze es zum Backen, ich rühre es in meinen Kaffee, ich würze damit mein Porridge, mein Bananenbrot, also eigentlich es ist egal, was ich konsumiere, diese Gewürzmischung von Koro ist auf jeden Fall ein Teil davon. Außerdem gehören natürlich auch Heißgetränke in den Herbst, wie ein absolut cringiger Twilight-Marathon. Und da empfehle ich den Chai-Latte-Mix auf Haferbasis von Koro. Und wenn ihr dann noch den perfekten Snack dazu haben wollt,
dann versucht's mal mit den Laugenbrezeln in dunkler Schokolade. Ich stehe einfach momentan total auf diese Laugen-Schoko-Kombi. Sollte euch aber der Sinn eher nach was Fruchtigem stehen, dann probiert mal die Apfelstücke mit Zimt und Zucker. Die geben auch einen ganz fantastischen herbstlichen Snack ab. Und für euren Einkauf bei Koro nutzt ihr natürlich bitte, bitte unbedingt unseren Code Stimmen im Kopf, alles groß und zusammengeschrieben. Nicht nur, weil ihr uns damit unterstützt und einen riesen Gefallen tun würdet, sondern in erster Linie eben auch, weil ihr damit 5% auf euren Einkauf sparen könnt. Und den direkten Link zur Website von Koro sowie den Code findet ihr wie immer auch nochmal in der Folgenbeschreibung und in unserem Linktree. Wir bedanken uns bei Koro und hier geht's jetzt weiter mit der Folge. Es ist eine Zeit lange vor Tinder, LaVou und endlosen Möglichkeiten, online neue Menschen kennenzulernen. In den 80er Jahren musste man da kreativ werden. Und genau aus diesem Grund pflegt Tina die Angewohnheit, ihre Telefonnummer auf kleine Zettel zu schreiben und sie den Jungen zuzustecken, die ihre Aufmerksamkeit erwecken. Höchstwahrscheinlich beobachtet Daniel sie irgendwann dabei, denn irgendwie fällt ihm eines Tages ihre Nummer in die Hände, ohne sie von ihr persönlich erhalten zu haben. Ein Indiz, das darauf hindeutet, dass Daniel sie schon lange bevor den ersten Versuch einer Kontaktaufnahme startete, im Visier hatte. Eines Abends wählt er also Tinas Nummer und sie nimmt ab. Das erste Telefonat geht mehrere Stunden lang. Die beiden verstehen sich gut. Nicht zuletzt, weil Daniel seinem Glück ein kleines bisschen auf die Sprünge hilft, indem er sich als einen hochgewachsenen, athletischen, blonden Akademiker beschreibt. Ein Profil, das der Realität nicht ferner liegen könnte. Doch Tina ist dieser Lüge schutzlos ausgeliefert, denn sie weiß nicht, mit wem sie es am anderen Ende der Leitung zu tun hat. Und so bleibt es nicht bei diesem einen Telefonat. Die beiden sprechen immer wieder miteinander und nach vielen gewechselten Worten kommt der Tag, an dem Tina auf einem Schulfest plötzlich jemand von hinten auf die Schulter tippt. Als sie sich umdreht, blickt sie in das Gesicht eines Jungen, vielleicht 1 bis 2 Jahre älter als sie. Seine Haut ist blass und sein dunkles Haar fällt strähnig in eine von Unreinheiten gezeichnete Stirn. Im Allgemeinen scheint er nicht besonders viel Wert auf Körperhygiene zu legen. Nach einem Augenblick des Schweigens und einem irritierten Blick seitens Tina sagt der Fremde: Hi, ich bin's, Dan, der Typ, mit dem du seit ein paar Monaten telefonierst. Für Tina eine ernüchternde Erkenntnis. Dan ist nicht groß, nicht athletisch, nicht blond. Und Akademiker ist er allem Anschein nach auch nicht, denn er ist kaum älter als sie. Zudem hat sie keine Ahnung, woher Daniel überhaupt weiß, wie sie aussieht. Sie hatten sich nie zuvor gesehen und dieselbe Schule besuchen sie auch nicht. Vielleicht hat er es von einem gemeinsamen Freund erfahren. Vielleicht hat er sie aber auch schon seit einer ganzen Weile heimlich beobachtet. Tina mustert ihn. Obwohl er nicht unattraktiv sein müsste, wirkt sein Erscheinungsbild auf sie abstoßend. Seine Körperhaltung wirkt wenig selbstbewusst und seine Kleidung sieht aus, als hätte er sie seit Tagen nicht gewechselt. Tina bekommt Mitleid und beschließt, dem fast Fremden eine Chance zu geben. Die beiden verabreden sich zu einem ersten Date auf dem Jahrmarkt. Eine Entscheidung, die Tina schon bald bereuen wird. Denn kaum erfährt Daniel vom Tod ihrer Mutter, scheint er geradezu besessen davon zu sein. Er stellt eine Frage nach der anderen. Ob ihre Mutter sehr gelitten habe. Wie es war, dabei zuzusehen, wie sie stirbt. Wie es sich anfühle, ein totes Elternteil zu haben. Tina fühlt sich bedrängt von diesem makaberen Kreuzverhör und beendet das Date vorzeitig. Für sie ist klar, Daniel eignet sich nicht als Dating-Kandidat. Doch scheint er außer ihr nicht wirklich Freunde zu haben und die meiste seiner Zeit allein zu verbringen. Wieder kommt ihr Mitgefühl in die Quere. Denn auch wenn Daniel für sie kein Beziehungspotenzial hat, spreche ja eigentlich nichts dagegen, ihn als Freund zu behalten. Der Kontakt zwischen den beiden bleibt also bestehen, wenn auch innerhalb der Friendzone. Bei einem weiteren Treffen gehen sie gemeinsam ins Kino und einmal sitzt Daniel sogar mit den Bowens am Esstisch und wohnt als geladener Gast einem Familienessen bei. Doch Daniels Eigenarten werden für Tina schnell zu einer Bürde, die sie nicht länger tragen will. Und so lässt sie nach einer kurzen gemeinsamen Zeit den Kontakt zu ihm langsam wieder einschlafen. Eine Entscheidung, die Daniel wiederum gehörig gegen den Strich gegangen sein dürfte. Denn während Tina das Kapitel Dan längst abgeschlossen hatte und ihr Leben weiterlebte, blieb seine Obsession mit der 15-Jährigen bestehen. Er beobachtete sie auf Schritt und Tritt, verfolgte sie sogar bis in ihre eigenen vier Wände, wo er ein- und ausging, als wäre das Haus sein eigenes, wo er sich in einer Nische im Keller versteckt hielt und den Bowens vorgaukelte, sie würden den Verstand verlieren. Jetzt muss er sich für dieses Verbrechen vor Gericht verantworten. Der Polizist, der Daniel in Gewahrsam nimmt, macht nicht nur einen, sondern gleich 10 Mugshots von dem 17-Jährigen. Der Beamte habe einfach gewusst, dass er diesen Kerl nicht zum letzten Mal gesehen haben würde und dass er die nächsten 9 Mugshots früher oder später ohnehin brauchen würde. Er sollte Recht behalten. Daniel wird wegen Einbruch und versuchter schwerer Körperverletzung angeklagt. Zu einer Anklage wegen Stalking kommt es nicht, da der Straftatbestand Harassment in den USA erst in den 90ern eingeführt wurde. Auf seinen Prozess wartet Daniel in einer Jugendstrafanstalt. Angesetzt ist der erste Verhandlungstag auf den 11. Dezember 1987. Eine Entscheidung, die die Staatsanwaltschaft sehr bewusst gefällt hat. Sie will Daniel als Erwachsenen vor Gericht stellen und verhindern, dass er nach dem Jugendstrafrecht abgeurteilt wird, weshalb sein 18. Geburtstag am 15. Mai 1987 abgewartet werden soll. In Untersuchungshaft bekommt der Angeklagte einen Pflichtverteidiger gestellt. Ihm wird Andrew Gustafson, einer von 2 Strafanwälten in Townsend, zugeteilt. Doch dauert es nicht lang, bis Daniel seinen Anwalt aus unbekannten Gründen wieder entlässt. Nach etwa 10 Monaten in der Jugendstrafanstalt macht Daniels Mutter Elaine den Behörden dann einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Von der Unschuld ihres Sohnes überzeugt, zahlt sie bereitwillig die Kaution und somit ist Daniel am 10. Oktober 87, 2 Monate bevor ihm der Prozess gemacht werden sollte, wieder auf freiem Fuß. Wie zu erwarten, macht er kaum zurück zu Hause, genau da weiter, wo er vor seiner Festnahme aufgehört hatte. Im November stiehlt er bei einem Einbruch 2 Pistolen. Als sein Stiefvater diese in seinem Zimmer findet, stellt er Daniel zur Rede, doch beteuert der, die Waffen einem Freund abgekauft zu haben. Da es in den USA jedermanns gutes Recht ist, Schusswaffen zu besitzen, überlässt David Moore nach einer kurzen Bedenkzeit seinem Stiefsohn die 2 Pistolen. Eine Entscheidung mit verheerenden Folgen. Es ist der 1. Dezember 1987. Hinter dem Haus, in dem Daniel lebt, erstreckt sich ein großes Waldstück. Dichtes Geäst, ein verwobenes Labyrinth aus kahlen Ästen und nassem Laub. Mehrere Häuser grenzen daran an. Eines davon, etwa eine halbe Meile entfernt, gehört Familie Gustafson. Ob Daniel das Haus der Gustafsons gezielt auswählt, weil Andrew Gustafson als sein Verteidiger tätig war, oder ob es der reine Opportunismus ist, der ihn rein zufällig zum Haus seines ehemaligen Strafverteidigers führt, weil es seinem Wohnort am nächsten liegt, ist unklar. Sicher ist nur, während die Stille an jenem kalten Dezembertag schwer zwischen den Bäumen liegt, verschafft sich Daniel abermals unbefugten Zutritt zu einem fremden Haus. Schon Wochen zuvor hatte Andrews Frau Priscilla den Verdacht geäußert, jemand sei in ihr Haus eingedrungen. Immer wieder schien es, als seien Möbel verrückt worden. Gegenstände waren nicht mehr dort, wo man sie abgelegt hatte. Als der mit einer Pistole bewaffnete Daniel am 1. Dezember 1987 plötzlich in Priscillas eigenen 4 Wänden vor ihr steht, trifft die 33-Jährige die Erkenntnis, dass sie ihr Eindruck nicht getäuscht hatte. Andrew ist zur gegebenen Zeit im Büro. Zu Hause sind nur Priscilla und die Kinder, der 5-jährige William, die 8-jährige Abigail und das ungeborene Baby in ihrem Bauch. Mit ruhiger Hand hält Daniel den Lauf seiner Pistole auf die junge Frau gerichtet. Mit leiser Stimme befiehlt er ihr, ins Schlafzimmer zu gehen. Und sie gehorcht. Dort muss sie sich mit dem Gesicht nach unten auf das Bett legen. Dann wird sie in dieser Position von Daniel gefesselt. Sehen kann die verängstigte Priscilla in dieser Position nichts, doch hört sie, wie sich seine Schritte langsam wieder vom Bett entfernen. Sein Weg führt ihn in die beiden Badezimmer. Dort angekommen, dreht er die Wasserhähne auf und lässt die Wannen volllaufen. Dann ertränkt er die beiden Kinder William und Abigail nacheinander in getrennten Räumen. Vermutlich, um zu verhindern, dass eines der Kinder begreift, was dem anderen geschieht und was ihr oder ihm selbst unmittelbar bevorsteht. Während ihre Kinder sterben, liegt Priscilla gefesselt und hilflos im Schlafzimmer. Als Daniel zu ihr zurückkehrt, vergewaltigt er sie. Nachdem er sich an ihr vergangen hat, zieht er einen Kissenbezug über den Lauf der Pistole, um das Geräusch zu dämpfen. Dann schießt er ihr mehrfach in den Kopf.
Als Andrew Gustafson einige Stunden später von der Arbeit nach Hause kommt, wundert er sich über die Stille im Haus. Normalerweise füllt Kinderlachen oder das Trappeln kleiner Füße die Flure und aus der Küche dringt das Klappern des Geschirrs, während Priscilla das Abendessen vorbereitet. Doch heute ist da nichts. Andrew ruft nach seiner Frau, nach seinen Kindern. Keine Antwort. Schließlich öffnet er die Schlafzimmertür und findet Priscilla. Er sieht sich nicht weiter im Haus um, geht nicht in die Kinderzimmer und auch sonst in keinen anderen Raum des Hauses. Stattdessen verlässt er es, geht wie ferngesteuert zu den Nachbarn und ruft von dort aus die Polizei. Später im Gerichtssaal wird man ihn fragen, warum er sich nicht vergewissert habe, ob seine Kinder noch leben. Daraufhin gibt Andrew Gustafson die Erklärung: Ich wusste einfach, dass sie tot waren. Als die Polizei am Tatort eintrifft, ist Daniel, wie so oft, längst über alle Berge. Nach der Tat ist er durch die Hintertür hinaus in den Wald gerannt, der direkt an das Grundstück grenzt. Zwischen den Bäumen verschwindet er in einem Schattenband zwischen dem Haus der Gustafsons und seinem eigenen. Genau hier im Dickicht findet die Polizei bei ihrer Suche nach ihm einige seiner Kleidungsstücke. Offenbar hatte er sie abgelegt, nachdem sie durch das Wasser durchnässt worden waren, als er die Kinder in den Badezimmern ertränkte. Den Tatort beschreiben die Ermittler später als Ort unbegreiflicher Kälte. Es wirkt, als habe Daniel sich während seiner Tat bei den Gustafsons regelrecht zu Hause gefühlt. Er trank sogar ein Bier aus dem Kühlschrank und ließ es halb geleert zurück. Kein Versuch, seine Gräueltaten zu verbergen, keine Skrupel. Auf dem Bett finden die Ermittler später herausgerissene Seiten aus Pornomagazinen und mehrere benutzte Kondome. Dinge, die Daniel eigens mitgebracht hat. Hinweise gibt es also reichlich. Und so kommt es, dass die Polizei wenige Stunden nach dem Verbrechen schon zwei Verdächtige im Visier hat. Einer von ihnen ist Daniel LaPlante, der Polizei in Townsend durch seinen Einbruch bei den Bowens im Gedächtnis geblieben war. Noch am selben Abend klopfen Beamte an seine Tür. Daniel öffnet und wirkt dabei ruhig und gelassen. Auf die Frage, wo er sich an diesem Tag aufgehalten habe, gibt er ein Alibi an, natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen. Die Polizisten notieren sich seine Aussage, doch ohne Beweise ziehen sie zunächst wieder ab. Wenig später fällt der zweite Verdächtige aus dem Kreis, denn sein Alibi hält der Prüfung stand. Übrig bleibt nur Daniel. Mit einem Durchsuchungsbefehl in der Hand kehrt die Polizei am nächsten Tag zu seinem Haus zurück. Doch als sie sich dem Grundstück nähern, sehen sie aus der Ferne, wie der Dringtatverdächtige aus einem der Fenster im Untergeschoss springt und im angrenzenden Dickicht verschwindet. Daniels Flucht wird eine zweitägige Verfolgungsjagd nach sich ziehen und weitere Opfer fordern, während ganz Massachusetts den Atem anhält. Die Nachrichten über den Killer on the Loose verbreiten sich indes wie ein Lauffeuer. Innerhalb weniger Stunden zeigt jede Zeitung und jede Nachrichtensendung im ganzen Staat sein Gesicht. Streifenwagen patrouillieren an jeder Straßenecke und die Funkgeräte stehen nicht mehr still. Immer wieder werden Sichtungen des Verdächtigen gemeldet, doch jedes Mal, wenn die Polizei den Ort des Geschehens erreicht, fehlt von Daniel bereits jede Spur. Auf seiner Flucht bewegt er sich durch Nebenstraßen und Hinterhöfe, schläft nicht und hält sich nirgends länger auf als absolut notwendig. Einmal bricht er in ein Haus ein und tauscht seine Jacke gegen die eines Fremden, um sein Äußeres zu verändern. Unmittelbar danach verschwindet er wieder. Eine der gestohlenen Waffen trägt er bei sich. Mit ihr zwingt er eine Frau in ihrem Wagen, ein auffälliger orangefarbener Van, ihn in eine Nachbarstadt zu bringen. In einem günstigen Augenblick reißt die Frau jedoch die Tür auf und springt aus dem Wagen. Daniel weiß, dass sie die Polizei verständigen wird und dass er in dem farbenfrohen Fahrzeug nicht länger unentdeckt bleiben kann. Er lässt den Van stehen und taucht zu Fuß ab, zurück in ein Gewirr aus Seitenstraßen, Hecken und Hinterausgängen. Doch die Ermittler denken voraus. Wer so gehetzt ist, sucht die schnellste Strecke aus der Stadt heraus. Bahnhöfe, Übergänge, Pendellinien, alles wird überwacht. Uniformierte stehen an Bahnsteigen und Zivilfahnder mischen sich unter Reisende. Am 4. Dezember 1987 durchsucht dann ein Trupp Beamter einen Holzlagerplatz neben einem Bahnhof. Ganz hinten am Rand des Grundstücks steht ein verfallener, leerer Schuppen. Die Tür hängt schief in den Angeln und hinter den blinden Fensterscheiben ist es dunkel. Die Beamten treten ein und finden Daniel LaPlante nach zwei Tagen Verfolgungsjagd. Die Festnahme erfolgt umgehend, denn Beweise für seine Schuld gibt es viele. An den Kondomen, die er am Tatort zurückgelassen hat, findet man seine DNA.
Die Seiten aus den Pornomagazinen im Haus der Gustafsson passen exakt zu den fehlenden Seiten seiner Hefte zu Hause. Die Kleidung, die man zwischen seinem Haus und dem der Gustafsson findet, gehört eindeutig ihm. Die Pistole, mit der Priscilla Gustafsson erschossen wurde, liegt im Handschuhfach eines Autos, das in seiner Einfahrt parkt. Und an einer seiner Socken haftet ein Haar von der kleinen Abigail. Die Frage nach der Schuld stellt sich vor Gericht also nicht. Verhandelt wird einzig und allein das Strafmaß. Die Flucht vor der Polizei, die Entführung einer Frau und das Hijacking ihres Vans dürften dabei kaum zu seinen Gunsten gewertet werden. Seine Verteidigungsstrategie ist entsprechend dünn. So argumentiert sein Anwalt, dass der Durchsuchungsbefehl ungültig sei, da der richterliche Beschluss Daniels Haus als Einfamilienhaus definiere, es sich dabei tatsächlich aber um ein Gebäude mit geteiltem Grundriss handele. Daniel, so die Verteidigung, sei daher nur Untermieter des Obergeschosses gewesen, weshalb alles, was man im Erdgeschoss gefunden hatte, nicht vor Gericht verwendet werden dürfe. Aber der Richter winkt ab. Nachdem diese Strategie scheitert, versucht die Verteidigung Zweifel zu säen. Vielleicht, so heißt es, habe Daniel ja gar nicht allein gehandelt und die Natur seiner Verbrechen würde ohnehin auf eine psychische Unzurechnungsfähigkeit hindeuten. Auch diese fadenscheinigen Argumente überzeugen weder Jury noch Richter. Und so wird Daniel LaPlante in allen drei Mordfällen schuldig gesprochen und zu 3-mal lebenslanger Haft verurteilt. Nur der Einbruch bei den Bowens und die Entführung einer Frau samt ihres Fahrzeugs bleiben ungesühnt. Doch spielt das angesichts der Höhe seines Strafmaßes keine Rolle mehr. Seitdem sitzt Daniel LaPlante hinter Gittern. Ein Umstand, der ihn jedoch nicht davon abhält, seinen Mitmenschen das Leben möglichst schwer zu machen. Immer wieder reicht er Beschwerde ein. Gegen das Gefängnis, gegen die Mitarbeiter oder direkt gegen das ganze Justizsystem. Einmal klagt er gegen die eingeschränkte Zeit, die er in der Bibliothek verbringen darf, nachdem er sich in den Kopf gesetzt hat, Jura zu studieren. Ein anderes Mal, weil man ihm das Praktizieren seiner Religion verweigere, denn Daniel behauptet inzwischen, Wicca-Anhänger zu sein und fordert seither die bizarrsten Materialien für seine Rituale, wie zum Beispiel Taubenblut. Irgendwann wird er in ein anderes Bundesgefängnis verlegt, von Massachusetts nach Colorado, aus Angst, seine Mitgefangenen könnten ihn umbringen, weil er 2 Kinder und eine schwangere Frau getötet hat und ein Ausbruchsversuch scheitert nur knapp. Als er versucht, eine vorzeitige Entlassung zu erwirken, wird der Antrag umgehend abgelehnt. Die Psychiater, die mit ihm gesprochen haben, geben keine gute Prognose. Sie beschreiben ihn als manipulativ. Daniel zeige weder Reue noch Schuldbewusstsein. Einer von ihnen sagt später, Daniel LaPlante ist genau da, wo er hingehört. Heute sitzt er weiterhin ein. Eine Entlassung auf Bewährung ist frühestens im Jahr 2033 möglich. Dann wäre er 62 Jahre alt. Doch glaubt niemand so wirklich daran, dass dieses Szenario eintreten wird. Denn alle, die in diesem Fall das letzte Wort haben, sind sich einig. Daniel LaPlante wird hinter diesen Mauern sterben.
Also
Heavy breathing.
Ja, ich möchte kurz sagen, also ich werde jetzt ein unflätiges Wort verwenden. Mhm. Ich dachte mir einfach, also jetzt mal unabhängig, wir müssen gleich auf diese Gräueltat zu sprechen kommen auf jeden Fall, mhm. Aber was für ein Pisser. Mhm. Ein kleiner Pisser. Also so
Ich frage mich halt, also ich dachte mir auch so, wie kann ein so unvorsichtiger Verbrecher so viel Glück haben.
Ja, nicht nur Glück, sondern auch so dieses, im Grunde, ich bin schockiert über die Querulanz.
Ja,
also
das Ausmaß an Querulanz.
Ja, genau. Mhm. Also das ist mir so extrem aufgefallen, mhm. Dass wir selten Täter hatten, der so ein Querulant war. Also auch so im Nachgang, auch diese ganzen Forderungen, die der noch stellt und einfach dieses...
Einfach ein Pain in the Ass, Entschuldigung, dieser Mensch ist einfach ein Pain in the Ass.
So richtig, ja, genau. Der ist so wie der Legostein, der unter deiner Schuhsohle klebt irgendwie und den du nicht abmachen kannst. Ja. So, oder ein Fersensporn.
Das ist ein guter Vergleich, so. Wie ein Legostein, auf den man tritt.
Ja, genau. Ja. Aber die ganze Zeit einfach, was für eine querulantische... nervige Existenz. Also jetzt, weißt du, so.
Schon nervig ist noch sehr milde ausgedrückt.
Ja, genau,
weil
aber
der
nervig
ist ja auch noch
in dem Sinne. So, genau. Und ja. das bringt halt zum nächsten Punkt, ne? Mhm. So sehr man den Kopf schütteln kann über alles, was der im Nachgang auch noch gefordert hat und so. Und so sehr man sich denkt, so dieser, so wie so ein Satansbraten irgendwie. Mhm. Bin ich absolut schockiert von der Grausamkeit dieser Tat und von der Wendung, die dieses Ganze, also.
Es fing ja nicht harmlos.
Nee,
es fängt nicht harmlos
nicht,
an. Und auch da muss man ja auch sagen, der war immer bewaffnet.
Ja,
also die Vermutung, dass er da auch schon vorhatte, jemandem nach dem Leben zu trachten, läge nahe.
Aber es hätte zu dem Zeitpunkt auch noch nahegelegen, dass der einfach wirklich ein nerviger kleiner Teenager ist, der halt allen auf eine sehr unangenehme Art und Weise auf den Sack geht, weil er seine Existenz irgendwie.
Ja, und dass er, da hätte er vielleicht noch irgendwann mal die Kurve kriegen können, keine Ahnung.
So, und ich habe auch erst gedacht, okay, vielleicht, ne, die haben den verhaftet und den Bones ist nichts passiert. Ich hatte so einen richtigen Moment der Erleichterung. Ne?
Ich finde halt auch, also dieser Sprung ist so krass. Wir haben jetzt auch schon öfter über Serientäter gesprochen und so. Und meistens, also das bahnt sich ja so an und es eskaliert langsam immer weiter. Aber ich finde, hier ist die Eskalation.
Genau.
Das ist so ein Riesensprung.
Genau. Also es macht einfach bumm, als wäre so eine Bombe explodiert.
Genau.
Irgendwie.
Und dann also mit einer solchen destruktiven
Brutalität.
Also Brutalität ist immer destruktiv offensichtlich. Aber also mit so einer Kaltblütigkeit und so einer Grausamkeit auch noch.
Ja. Also ich habe vorhin, ich habe damit so nicht gerechnet. So, du hast das Skript vorgetragen und hast vorgetragen, er ertränkt die beiden Kinder und ich habe laut gesagt, nein. Und du hast gesagt, doch. So.
Vor allem, es ist ja auch wirklich, also hätte die alle aus der Ferne erschossen, da ist es wieder weniger.
Genau. Ja, genau, invasiv, so,
ja.
Also so vom Gefühl her, ne?
Genau.
Dieses,
aber da denke ich, also das war halt so der Moment, wo ich mir dachte, okay, dieser Mensch.
Ja.
Macht von nichts
ja,
halt.
Ja, genau.
Dem ist alles egal. Und das, also der ist brandgefährlich.
Der ist absolut brandgefährlich. Insofern bin ich sowieso froh über dieses Urteil, aber auch darüber hinaus, dass eben die Behörden, die da zuständig sind, sagen, der bleibt da, wo er ist, weil der einfach eine Gefahr ist für die Gesellschaft.
Ja.
So, ne?
Ja.
Schlimm. Ich finde es, also wirklich, ich bin total schockiert. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet, dass das, wie du gesagt hast, es kommt so plötzlich. Da ist keine Anbahnung, sondern es ist irgendwie gefühlt von
nicht null, aber
nee,
von
genau,
10 auf
genau,
100.
Ja, genau, so ein Ding. Ne? Oder weiß ich nicht, so dieses, okay, von einem Teenager, der offensichtlich irgendwie totaler Querschläger ist und der auch einfach ja, irgendwie so gegen das System und, weiß ich nicht, allen auf den Sack gehen hätte wollen, whatever, zu, ich bin jetzt halt einfach ein richtig brutaler Mörder, der wirklich, also wirklich die Hölle auf Erden kreiert. Also ich bin einfach schockiert davon.
Ja, ja. Es gibt noch eine sehr wilde Verschwörungstheorie zu dem Fall, will ich fast sagen. Und zwar ist es ja so, dass Andrew Gustafson sein Verteidiger war, als er wegen den Einbrüchen bei den Bowens festgenommen wurde, quasi sein Pflichtverteidiger. Und weil Leute da jetzt irgendwie eine Verbindung vermuten, weil der ja auch dann auf einmal doch nicht mehr zuständig war, weil Daniel LaPlante das nicht mehr wollte, aus welchen Gründen auch immer, gibt es jetzt Leute, und dazu gehört auch Tina selbst, und, also genau, ja, Tina selbst gehört auch zu diesen Menschen, die daran glauben, dass Andrew Gustafson Daniel LaPlante beauftragt hat, seine Familie zu töten. Und dann hält man ihnen eben vor, dass er nicht nach seinen Kindern geguckt hat.
Deswegen
und,
so betont, dass er nicht nach seinen
Kindern
geguckt
hat. Und was man ihm halt auch vorhält, ist, dass er irgendwie 8 Monate oder so, nachdem das passiert ist, mit einer neuen Frau in das Haus, also weiterhin im Haus gelebt hat, wo seine Familie getötet wurde. Aber ganz ehrlich, also ich halte das für sehr absurd, denn weil, also was für eine Loyalität hätte Daniel LaPlante dann auch gegenüber seines Auftraggebers?
Naja, nee, Moment, das hat ja vielleicht nichts mit Loyalität zu tun, sondern einfach mit einem Grund, endlich seine Fantasien ausleben zu können.
Naja, aber spätestens, wenn du dann vor Gericht sitzt und es Benefit für dich wäre, für Daniel LaPlante wäre, zu sagen, ich wurde beauftragt, ich bin
dann
ich,
sagst du das.
Natürlich.
Ja, ja, ja.
Weil
stimmt.
Dann würde das für ihn ja eine Strafminderung
die Loyalität
im besten
im
Fall.
Sinne von,
so, als ob jemand wie Daniel LaPlante sagen würde, oh nee, das sage
ja,
ich nicht.
Ja, du hast recht.
Also das macht für mich vorne und hinten keinen Sinn. Und es ist ja jetzt auch kein großer Zufall, dass Andrew Gustafson, der Pflichtverteidiger war, bei zwei Verteidigern in der Ortschaft so. Das ist eine 50-50-Chance einfach. Ja. Deswegen ja. Halte ich das.
Aber hat der ja jemals, also hat der über seine Motive denn gesprochen?
Mm-mm.
Weil das finde ich halt auch so krass, irgendwie dieses, boah nee, ich komme einfach nicht über diese Grausamkeit hinweg.
Mm.
Deswegen frage ich nach Motiven so irgendwie fast wie, einfach willkürlich in das Haus dieses Anwalts
ja.
zu gehen und zu sagen, so ich
mach das jetzt.
Vor allem die Kinder auch, also
ja, so. Und ich glaube, auch das Haus wird der wahrscheinlich, also man weiß auch nicht, ob er gewusst und bewusst und gezielt das Haus der Gustafson gewählt ja. hat oder ob das ein Zufall war.
Ja, genau, aber das habe ich mich
halt auch
gefragt.
Weil es einfach das nächste war, das an dieses Waldstück angegrenzt hat.
Aber das wäre ja schon, also wie viele Einwohner hat dieses Dorf oder diese
Boah, das
Kleinstadt?
Weiß ich nicht.
Das wäre nämlich auch mal interessant, weil ich mich halt frage, wie zufällig kann etwas sein?
Naja, es liegt halt durch den Wald am nächsten an seinem Haus.
Ja. Aber ne? Meinst du, das hat, also da müsste man halt wissen, ob der das, meinst du, das hat er nicht gewusst? Ich meine, der hat ja den Anwalt auch nicht angetroffen.
Genau.
Das heißt, wenn du ja. einfach reingehst in so ein Haus und du triffst dann die Frau, meinst du, so er wusste vielleicht gar nicht, dass das dessen Familie
genau,
war?
Genau, vielleicht wusste er das nicht.
Ja.
Oder, was aber auch natürlich sein kann, ist, also manchmal frage ich mich, ob der das so ein bisschen kalkuliert hat, dass der so ein bisschen geguckt hat, dass die Oberhäupter der Familien in Anführungszeichen nicht da sind, weil die ihm noch am ehesten in
ja,
die Quere
klar.
kommen könnten.
Das
sei
find,
es jetzt Frank, also der Vater.
Das relativ wahrscheinlich.
Und bei dem Anwalt wusste er vielleicht, gut, der ist dann und dann arbeiten. Oder aber er hat das Haus vorher auch schon beobachtet.
Mhm.
Aber dann hätte er den Anwalt ja eigentlich erkennen müssen.
Ja, aber vielleicht war es ihm auch einfach Wurst.
Ja, aber das ist halt, wie gesagt, alles Spekulation.
Ja.
Genaue Informationen darüber hat man nicht. Was ich auch wild finde, also die Mutter von Daniel LaPlante ist oder war, ich weiß gar nicht, ob sie noch lebt, aber zeitlebens ist / war sie von seiner Unschuld überzeugt und ist ihn auch wöchentlich besuchen gegangen und alles. Also ich glaube, das ist so ein bisschen dieses mütterliche Verdrängung, nicht wahrhaben wollen.
Das ist die 1000% Steigerung von diesen Müttern, die es früher auch bei uns in der Klasse gab, also die Mütter von Söhnen, die bei uns in der Klasse waren, die allen auf den Sack gegangen sind und wenn du da zu Hause angerufen hast, dann hieß es immer, nee, der ist total in Ordnung, der räumt auch zu Hause immer die Spülmaschine aus.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, genau, Mutter. So.
Ja, ja.
Und andererseits denke ich mir halt auch immer, also wenn die Frage ist halt, wie weit geht die Loyalität von der Mutter zu ihrem Kind auch? Allerdings ist sie nicht da begrenzt. Also wenn du prinzipiell würdest du ja von der Mutter, die ihr Kind liebt, auch erwarten, dass wenn das Kind ihr beteuert, ich bin unschuldig, dass sie ihm dann glaubt. Aber es gibt ja Beweise ohne Ende. Also das ist ja die Sache.
Es ist ja auch okay, also das finde ich halt so wild, dass sie die Schuld nicht anerkennt,
genau.
dass du deinen Sohn weiterhin
genau.
besuchen gehst und eine
ja,
Verbindung
nein,
hältst.
Alles gut.
Okay, mütterliche Loyalität, whatever.
Fühl ich auch, ja.
Ne?
Verstehe ich, egal was, also verstehe ich prinzipiell erstmal.
Ja.
Aber ja, nee.
Oder ein gewisses Verantwortungsgefühl
ja,
vielleicht,
ja, ja.
was du trotzdem noch hast. Aber dass du halt in diesem Fall noch davon überzeugt, ich glaube tatsächlich, das ist Verdrängung. Du kannst es sonst nicht vor dir selbst rechtfertigen irgendwie und
ich finde es trotzdem spannend, wie es halt auch so funktioniert, einfach Fakten zu verdrängen.
Mhm.
Also gerichtlich festgestellte Fakten, eine Akte, in der all diese Beweise drin sind,
ja.
wo du einfach zweifelsfrei, es ist ja wie eine mathematische Rechnung.
Mhm.
So, das Ergebnis steht fest. Da
ja.
kannst du nicht dran rütteln,
nichts
das kannst du auch nicht verdrängen. So.
Mhm.
Physik kann man auch nicht verdrängen.
Ja, manche so. Menschen schon.
Naja,
also,
ja, du hast recht. Stimmt. Also das ist tatsächlich
ja,
ein fair
also
point, muss
gibt,
man einfach
ja,
so sagen.
Ja, es gibt einfach so, also ne, es ist, noch ein bisschen verrückter und weniger nachvollziehbar finde ich allerdings, dass Daniel LaPlante in Haft diverse Liebesbriefe von Frauen erhält, die sich als seine damalige Geliebte ausgeben.
Mhm.
Auch das haben
seine
wir hier.
Seine damalige Geliebte?
Ja, Tina.
Ach so, irgendwer, ja, aber Tina hatte doch gar nichts mit dem, oder?
Die nee,
hatte,
aber er fand die ja toll.
Hä, aber Moment, da schreiben random Frauen im Namen von Tina Liebesbriefe. Nein. Das finde ich auch komisch. Ich dachte gerade, als du anfingst zu erzählen, habe ich gedacht, ah ja, wieder der Klassiker Hebristophilie.
Auch.
Aber dieses sich ausgeben, finde ich ja auch verrückt.
Ich meine, er hat Tina ja auch gecatfischt. Dann können die einfach anderen Frauen auch versuchen, ihn zu catfischen, indem sie sich als Tina ausgeben.
Stimmt.
Aber es ist natürlich wieder dieses Hebristophilie-mäßige, was ich, also, weiß ich nicht. Lassen wir mal so stehen, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen. Eine Sache ist mir bei dem Fall noch echt durch den Kopf gegangen. Also, wenn wir uns die Zeit, die er auf der Flucht war. Stell dir mal bitte vor, überall kursiert die Meldung, dass ein Dude wie der, nach dem, was er getan hat und der dafür bekannt ist, sich in Häusern zu verstecken, gerade on the loose ist und da draußen rumrennt. Das würde bei mir, hätte bei mir dafür gesorgt, dass ich echt Paranoia geschoben hätte, glaube ich. Wenn ich in dieser Gegend gelebt hätte. Weil so jemanden willst du, also da willst du nicht, dass der da sein Unwesen treibt.
Ja, du willst generell nicht, dass jemand bei dir im Haus sein Unwesen treibt.
Nee, aber oder, nur also wie gesagt, der ist halt absolut unberechenbar und absolut gemeingefährlich.
Das ist das Ding.
Und der
diese
kriecht auch noch in andere Leute Wohnungen und versteckt sich da und scheint da auch irgendwie gut zu sein, drin zu sein. Also man muss sagen, der hat natürlich nicht durchgehend bei den Bones gelebt, aber er ist da, also.
Er ist eigentlich ein- und ausgegangen, das kann man schon so sagen, ne? Und hat dann da Zeit verbracht, wie es ihm so gepasst hat.
Ja,
finde ich auch. Krass. Und ich war ja auch direkt erinnert an die Frau im Schrank. Good Old Times.
Ich auch. Oder es gibt ja einen Horrorfilm, der heißt The Boy, glaube ich. Da lebt halt auch ein Dude.
Ich habe auch noch eine Buchempfehlung. Ich weiß nicht, ob ich die auch schon mal rausgegeben hatte. Die Verborgenen von Linus Geschke. Ich glaube, da hab ich schon mal im Podcast gesprochen. Aber hier an der Stelle nochmal. Die Verborgenen von Linus Geschke ist auch ein tolles Hörbuch. Tolle Kolleginnen. Ich war nicht beteiligt, by the way. Keine Eigenwerbung hier in diesem Fall. Aber ich kann mir vorstellen, dass dieses Buch auch ein bisschen inspiriert ist von diesem Fall.
Möglich.
Ist auf jeden Fall auch spannend und geht quasi auch um Leute, die sich, die quasi auch ein bisschen parasitär in Häusern leben.
In Häusern untermieten.
Es gibt ja auch diesen Film Parasite, hast du den gesehen?
Ja.
Der ist auch super mega geil. Also,
boah, aber das Ende da, weißt du, da hast du mich wieder verloren.
So, ja, aber weißt du, das war wieder so irgendwie typisch für diese Art von Filmemacherei, so ein bisschen völlig übertrieben, also so, ne, dann war es ja irgendwie so übertrieben, ich will nicht spoilern, aber ja, trotzdem, also Parasite trotzdem, ich mochte den Film, ich fand den gut.
Ja.
Sehr spannend.
Ich auch, bis zu einem gewissen Punkt.
Ja, so. Also das auf jeden Fall, The Boy, Parasite, Die Verborgenen.
Und ich glaube, es gibt noch ein Buch von Tana French oder wie die heißt.
Ja, die kenne ich auch. Wie heißt das Buch?
Weiß ich nicht, habe ich vergessen. Muss ich nochmal nachfragen.
Okay.
So, ja, was auch so in die Richtung geht, auf jeden Fall. Dann noch ein Fun Fact, passend zur Spooky Season, die wir jetzt hier auch einläuten. Dafür war dieser Fall natürlich sehr prädestiniert, weil er irgendwie alles hat. Daniel LaPlante wohnte in der 22 Elm Street. Das heißt, er war im wahrsten Sinne des Wortes
The Nightmare on Elm Street. Ja.
Das ist ein witziger Fakt einer bitteren Geschichte.
Ja, ja.
Ich bin auch noch nicht ganz sicher. Entweder nenne ich, glaube ich, diese Folge Hinter den Wänden oder The Nightmare on Elm Street.
Ja, ich finde eigentlich The Nightmare on Elm Street
gut. Das ist halt passend auch, ne?
Schon.
Ja, überlegen wir uns noch.
Ja.
Aber irgendwie so wird sie heißen.
Ja.
So, das war das.
Hausmeistern, genau. Es läuft immer noch. Stimme im Kopf auf TLC, liebe Leute. Seit dem 18. September könnt ihr jeden Donnerstag um 22.15 Uhr auf TLC im Free TV unsere Fernsehshow gucken.
Wenn ihr die aber da verpasst,
könnt ihr die auch nachholen.
Genau, auf Discovery Plus. Ihr könnt sie aber auch vorholen.
Genau.
Also ihr könnt auch über eine Woche vorher da schon die noch
nächste
nicht
Folge.
Ausgestrahlte Folge
genau.
gucken.
Genau.
Genau.
Und passend dazu kann ich schon mal einen Ausblick geben. auf die nächste Folge. Wir haben wirklich hier geballten True Crime auch im Oktober. Die nächste Folge wird eine Art Crossover-Folge, weil wir nämlich in der Folge, die ihr vor dem 19. Oktober am Donnerstag im Streaming sehen könnt, die wird einen anderen Fall berühren. Und diesen Fall werde ich euch mitbringen in der Folge darauf. Und auch der hat wieder slightly Spooktober-Vibes sicherlich. Ich freue mich. Ich freue mich, wenn ihr einschaltet und mit uns diesen Fall.
Der wird aber auch tough, glaube ich.
Der ist auch tough, ja. Aber ist auch, also ist auch grausam auf jeden Fall.
Ja, das meine ich. Also das ist
ja.
Starker Tobak.
Genau.
So. Aber gut, wir haben ja noch was bis dahin.
Genau.
So. Ja. Und wir hoffen, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören.
So ist es.
Bis dahin.
Bleibt sicher.
Es ist gefährlich da draußen.